Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Ihr habt wieder zugeschaltet, weil ihr News und Neuigkeiten und Klatsch und Tratsch und Gossip aus aller Welt, vor allem aus der Filmwelt, von uns hören wollt. Und ich weiß gar nicht, wie wir das heute am besten aufziehen, denn wir haben viele, viele Serien im Gepäck. Wir sprechen zum Beispiel darüber bei den Neuigkeiten, welche Serien sich denn auf weitere Staffeln freuen dürfen. Außerdem dabei Ryan Reynolds als Zeitreisender bei Netflix und in Konkurrenz dazu schickt Amazon bald zeitreisende Mädels auf den Sender. Bei den Trailern gucken wir uns heute mal den Stranger Things Liebling Joe Keery als albtraumhafte Mitfahrgelegenheit an und John Cusack kehrt zurück. Wo erfahrt ihr bei uns? Außerdem auch hier wieder ein großes Revival, sag ich mal. Simon Pegg und Nick Frost kehren gemeinsam auf die Leinwand zurück. Ich mach's kurz, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Corona macht alles anders. Alles anders. Ich erinnere mich noch, dass wir ein Comic-Con-Special einschieben mussten, weil es so viele News gab. Dieses Jahr gab es zwar irgendwie auch Comic-Con, aber ein bisschen anders. Die ganz großen Blockbuster sind ja ausgeblieben, aber es gab ja trotzdem so ein paar Panel. Da haben wir ja die News jetzt hier so ein bisschen zusammengetragen. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass es mehr so Richtung Serienformat geht, aber du, lieber Ronny, wirst mir ja heute hier ein bisschen aushelfen, dass wir da dass wir das ordentlich mit roten Faden aufgezogen bekommen hier, hoffe ich.
Danke für diese halbe Anmoderation zu dieser Sendung, lieber Alex, zu meiner Linken.
Manchmal muss es auch eine halbe tun, verstehst du?
Für ja,
die Überschränkungen, die du üblicherweise immer bekommst.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe ja auch ein bisschen gelallt. Vielleicht habe ich dich dadurch auch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Kann das sein?
Was heißt denn gelallt?
Das war, weißt du,
keiner lallt hier.
Das ist so die Selbstkritik, ne? Diese Selbstreflexion. Man wird halt mit den Jahren wird man immer kritischer an sich selbst.
Ja. Die Selbstkritik live direkt mit aufs Tape gebracht.
Ja,
muss ich auch mal sein. Unglücklich, wenn wir die Entschuldigung direkt vorne wegnehmen, am Anfang der Folge direkt. Ja, wir entschuldigen uns schon mal für die nächsten 55 Minuten.
Man kann ja hier die Zuhörer schon mal drauf einschießen, auf was sie sich heute einlassen dürfen.
Ganz ehrlich, mittlerweile sind wir, was weiß ich, wie viele Folgen in diesem Insert-Projekt drin. Ich glaube, der Großteil weiß genau, worauf er sich einlässt. Und das ist auch der Grund für die stetig wachsende Zuhörerschaft.
Gewagte These, ja. Aber gehe ich mit.
Genau. Die etwas betagteren Zuschauer, jetzt hat er die Zuhörer alt genannt, ja, wissen, in so eine Update-Folge, so eine News-Update-Folge von uns startet in aller Regel mit den aktuellen Releases. Und ich habe Corona erwähnt. Nicht nur die Comic-Con verändert sich, sondern auch weiterhin der Veröffentlichungsplan wird weiterhin durcheinander gewirbelt. Und du hast ja, glaube ich, wieder mal so ein paar Perlen rausgepickt, die berichtenswert genug sind.
Ja, wir haben hier einiges auf der Liste stehen. Ich hoffe ja auch immer wieder, dass wir um das Wort Corona drumherum kommen. Aber ich glaube, du hast irgendwo so eine Liste, die du immer abhakst, wo du sagst, hier mindestens 5-mal Corona am Anfang. Aber ja, es ist leider so.
Du musst
so
den Leuten doch erklären, warum die News so sind, wie sie sind.
Das stimmt allerdings, ja.
Naja.
Und es fühlt sich so ein bisschen aber auch wie ein Déjà-vu an, ja. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Filme halt verschoben werden mussten. Ja, wir hatten es auch letztens wieder mit Tenet, wo es jetzt mittlerweile irgendwie heißt, ja, vielleicht kommt er zuerst auch in Deutschland und in den USA dann wesentlich später. Sagen wir euch dann Bescheid, wenn es dann soweit ist. Aber was dann doch ganz interessant war, Paramount hat angekündigt, dass sie A Quiet Place 2, den wir ja schon seit April eigentlich erwartet haben, und Top Gun Maverick jetzt komplett aus diesem Jahr noch rausgeschoben werden. 2021 sollen die dann irgendwann erst kommen. Ich halte mich mal mit genauen Daten zurück.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, die meisten Sachen sind ja tatsächlich unbestimmt verschoben.
was ja Sinn macht. Jetzt wird halt 21 genannt. Ob sie jetzt uns sagen, die kommen 21 oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Es ist für mich immer noch so ein bisschen auf unbestimmte Zeit verschoben. Und so wie die aktuelle Situation in den USA ist, wundert mich das nicht, dass der Großteil der Blockbuster einfach aus diesem Jahr komplett rausgeschoben werden. Das ist gefühlt bei scheinbar allen großen Produktionsunternehmen einfach abgehackt. Weißt du so, ja, wir sitzen das jetzt noch raus hier, die letzten paar Monate aus 2020, aber das Ding ist gelesen, komm, next, 21, hier komm, Blätter um den Kalender.
Es war ja fast ein Schock und fast haben wir uns selbst ein bisschen drüber lustig gemacht, wo es hieß Fast and Furious, komplett um ein Jahr verschoben, nächstes Jahr früher.
Oder ja,
wo Sony gesagt hat, sie schieben auch das komplette Line-Up ein Jahr, alles aus 2020 raus. Das klang drastisch, aber mittlerweile, ich meine, wir haben jetzt fast August, alle sprechen von zweiter Welle, Kinos werden teilweise wieder geschlossen irgendwo, weil halt das einfach nicht funktioniert. Ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und ich glaube, wer auch gespannt ist, ist Disney, denn die sagen zum Beispiel, dass Mulan, der ja auch immer wieder verschoben wurde, jetzt auch, wie du es gerade gesagt hast, auf unbestimmte Zeit erstmal ausgesetzt ist.
Macht ja Sinn, ne? Statt diesem ewigen Hin und Her immer wieder neue Termine anzukündigen. Du hast ja Tenet schon erwähnt, wo das genauso gehandhabt wurde und dann irgendwann auch eingestampft, weil bringt halt keine Punkte. Macht ja Sinn.
Und was halt so eine epochale Ausmaße hat, ist Avatar. Avatar 2, auch hier ein gern vorgetragenes Thema, hatten wir in vielerlei Sendungen oder in vielen Sendungen ja schon drüber gesprochen. Das ist ja ein Line-Up, ne? Teil 2, 3, 4, 5 und das sollte ja Ende 2021 starten, dann im zweijährigen Rhythmus. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal, könnt ihr alles vergessen, könnt ihr die ganzen gekauften Kalender jetzt erstmal alle wieder streichen. Avatar 2 wird ein ganzes Jahr verschoben auf Dezember 2022.
Oh nein, was soll ich jetzt machen? Oh,
das heißt aber auch,
das Epochalste daran ist tatsächlich der Weg, bis dieser Film tatsächlich mal irgendwann in einem Kino läuft.
Aber man erhält ja immer wieder ein paar Updates von den Dreharbeiten, also es passiert ja irgendwas, ja. Das heißt aber auch, dass die ganzen nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 2 Jahre. Und was ja Disney auch als Problem dann hinten dran hat, sie haben ja immer dann zu den Weihnachtsgeschäften im Wechsel die ganzen neuen Star Wars Filme.
Ja.
Uff, und das müssen sie jetzt auch erstmal alles irgendwie nach hinten kippen.
Jetzt haben sie sich diese Avatar-Lizenz da ins Haus geholt und müssen die halt natürlich eigentlich auch irgendwie platzieren. Ich bin auch gespannt, ob Dezember dann da wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, ob er sich weiter verschiebt. Potenzial ist ja auf jeden Fall gegeben, gerade bei Avatar. Und sind wir mal ehrlich, Disney hat, glaube ich, fast schon heißere Eisen einfach im Portfolio, wo die Leute vielleicht eher hinterher hecheln und eher eine Träne vergießen, dass sie sich verschiebt, als Avatar 2, auf den gefühlt eigentlich auch niemand wartet.
Sagst du.
Naja, das sage ich. Ich habe halt noch keinen Trailer gesehen. Vielleicht wissen wir ja nicht. Es kommt ja ab und an vor, dass du dann was siehst, wo du dir denkst, ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, bitte morgen.
13 Jahre danach.
Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, und es kommt ja direkt mit so einer Verpflichtung, Avatar. Ne? So Avatar 2 würde ich sagen, oh geil, ja, könnte man sich mal angucken. 13 Jahre später, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat. Aber Avatar 2 kommt ja direkt mit so einer Verpflichtung. Wenn du die 2 guckst, ist nicht abgeschlossen. Gibt noch einen dritten und einen vierten. Das kommt direkt mit so einem Paket, weißt du?
Ja. Ja, und die Erwartungshaltung dann, das dementsprechend auch das Einspielergebnis wieder so, ja, daran anschließen zu können an den ersten Film. Aber ist ja auch, ist ja jetzt noch ein Jahr länger hin, von daher Ball flach halten und mal gucken, was der Cameron'sche James da noch so aus dem Hut zaubern wird bis dahin.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Vielen Dank. Wo wir jetzt endlich sicher sein können, wo dann auch nach langer, langer Pause der dritte Teil in die Kinos kommt, ist Bill und Ted. Da hatten wir in den letzten Folgen über den Trailer gesprochen, über den ersten Trailer. Mittlerweile gab es einen zweiten, wo ich starke Hoffnungen hatte, dass der mich richtig hart catchen wird. Ist nicht so ganz...
Der zweite Trailer wieder im Rahmen der Comic-Con auch, ne? Da hatten sie auch ein Panel.
Ja, stimmt,
digitales.
Genau.
Und...
es gibt viele Momente in dem zweiten Teil, wo ich dachte so, jetzt aber und dann aber nächste Szene und ich wusste doch nicht mehr so richtig. Also ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, die Vertreiber und Verleiher auch, das haben sie gesagt. 1. September kommt das Ding jetzt in die US-Kinos, aber gleichzeitig auch komplette On-Demand Veröffentlichung.
Auswertung, ja.
Auswertung, also, dankeschön.
Wie es dann bei uns kommt, das hatten wir ja auch schon oft genug gesagt, ist immer ein bisschen schwierig, gerade mit diesen Video-on-Demand-Geschichten, gerne entweder heimlich oder später, in aller Regel nicht gleichzeitig wie der nordamerikanische Markt, das ist wahrscheinlich schon mal sicher jetzt an der Stelle, könnt ihr mir sogar vorstellen, je nachdem, wie sie es in Deutschland entwickelt, versuchen sie es wirklich auf Krampf auch nochmal mit einer Kinoauswertung bei uns, könnte ich mir wie gesagt gut vorstellen und dann verschiebt sich halt Video on Demand und auch DVD Blu-ray Veröffentlichung erstmal bis keine Ahnung Richtung Ende des Jahres, befürchte ich. Wird spannend und ich muss dir recht geben, wir haben jetzt den Trailer nicht explizit nochmal in der Besprechung gehabt, den zweiten, aber als ich den Trailer gesehen habe und danach die Info gelesen habe, dass es halt auch direkt als Video on Demand kommt, dachte ich mir, macht Sinn, ja. Macht also. Bricht mir ein bisschen das Herz auch, Keanu.
Ja.
Mein Bro, aber es macht irgendwie Sinn.
Ja, vielleicht schließt es auch nahtlos an Teil 1 und Teil 2 an. Ich meine, ob es jetzt gut gealtert ist, muss jeder für sich entscheiden.
Meinst du einen Schläferhit dann, dass die Kultvolkschaft sich erst später entwickelt? Jahre später verstehen wir erst, was wir daran hatten an dem dritten Teil.
Naja, ich glaube, das Publikum heutzutage ist für so einen Film vielleicht nicht unbedingt gemacht, weil Bill und Ted, also wir hatten es, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, also gerade aus meinem Freundeskreis, das sagt halt vielen überhaupt auch gar nichts. Also ich glaube,
das ist aber der europäische Markt.
Der europäische Markt, genau. Der ist, glaube ich, da, fällt hier, glaube ich, nicht so auf fruchtbaren Boden, das Ding. Aber
das glaube ich auch, ja.
Werden wir sehen. Ab 1. September dann zumindest in den USA, auch in den Kinos und on demand und vielleicht dann auch zeitnah bei uns. Gucken wir uns aber noch kurz an, was wir denn jetzt garantiert schon mal hier in Deutschland angucken können, was hier, solange die Kinos hoffentlich noch ganz lange geöffnet sind, auch hier in den Lichtspielhäusern, was es hier zu entdecken gilt. Und noch ein kleiner Nachtrag, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, hatten wir aber schon mal erwähnt, und zwar Slöborn läuft seit dem 23. Juli, also jetzt schon seit einer guten Woche. Und zwar eine Co-Produktion vom ZDF, ist also komplett in der ZDF-Mediathek abrufbar. Und zwar eine Serie von Christian Albert. Und über den haben wir ja das letzte Mal gesprochen, wo er mit Freies Land in die Kinos gekommen ist, beziehungsweise in irgendwelche Kinos, wo er vielleicht zu sehen ja. war, denn wir wussten damals gar nicht, wo das Ding läuft. Aber zeitgleich auch, seit letzter Woche ist Freies Land jetzt auch bei Amazon abrufbar gegen Münzeinwurf oder natürlich halt auf Blu-ray. Erhältlich. Slöborn, passend dazu, letztes Jahr gedreht, geht um eine Pandemie auf einer, ich glaube, Nord- oder Ostseeinsel, ich habe es schon wieder vergessen, wo eine Pandemie ausbricht. Ja. Und dann da das komplette Chaos losbricht mit Lockdown, Militäreinsatz und.
Ich fand der Trailer zur Serie. Meine Güte, die machen da, dafür, dass es irgendwie eine Staffel ist, ganz schönes Fass auf. Also da wird ja jedes Thema irgendwie abgegrast. Du hast da die persönlichen Schicksale, die vielleicht Heilung hatte so ein bisschen Last of Us-Vibes. Dann hast du die Rechten, die auf die Straße gehen. Irgendwie ist da also
der wütende Mob, ja.
Der wütende Mob da, ja. Die der Meinung sind, die Ausländer sind daran schuld, dass der sich so verbreitet und ansonsten greift das, glaube ich, hier die Angst vorm Virus gut auf und dreht das nochmal auf 180, weil, also der, interessanter Ansatz, das jetzt so zu veröffentlichen.
Ja.
Finde ich.
Ich habe mir schon die erste Folge mal angesehen in der Mediathek vom ZDF und muss sagen, also Christian Albert hat man, glaube ich, auch das letzte Mal dann über Freies Land geredet. Produktionstechnisch, auch an der Kamera hat er, glaube ich, ja auch selbst gemacht, zieht er, glaube ich, alle Register, was so einen internationalen Look angeht. Also sieht wirklich sehr schön gemacht aus. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt auch noch weitere Fäden zwischen Brüdern und Liebschaften, die durch irgendwelche Gäste auf der Insel gestört werden oder Familien, die da vielleicht aufgetrennt werden. Also da gibt es noch ganz viel mehr. Es ist ganz viel so dabei, wo ich immer dachte, das sind jetzt aber so typische Klischeefiguren, aber irgendwie schafft es die Regie durch Albert, irgendwie der Figur noch so einen Satz mitzugeben, wo man denkt, ja, okay, er wird ein bisschen zwei oder sogar dreidimensionaler. Ganz interessante Mischung, wie du schon gesagt hast. Ich bin mal gespannt, werden wir das auf jeden Fall noch zu Ende geben. Aber ja, hier nochmal als Tipp, glaube ich, so in die Runde. Hat mir ganz gut gefallen bis jetzt. Slöborn in der ZDF-Mediathek oder ZDF-Neo läuft es, glaube ich, auch ab und zu.
Fahrer Ford,
okay. ansonsten, was gibt's im Kino? Zum Beispiel ab heute, ab dem 30. Juli. Und zwar ein neuer Film mit Omar Sy aus Frankreich, Le Prince Oublié. Oublié, glaube ich. Le Prince Oublié. Der verlorene Prinz und das Reich der Träume. Sah ganz interessant vom Trailer aus, sehr fantasievoll, richtet sich eventuell ein bisschen ein jüngeres Publikum um und es dreht sich um den Vater, der seiner Tochter immer Geschichten erzählt und da den Prinz spielt und dieses Weltbild, diese Fantasiewelt irgendwann zerbricht, als die Tochter in die eigene Pubertät gerät und der alles dafür tut, um das noch ein bisschen aufrecht zu erhalten und weiter an ihrer Seite zu verweilen. Sah sogar auch technisch sehr aufwendig gemacht aus. Ich weiß nicht, hast du dir den Trailer mal angesehen?
Noch nicht, tatsächlich. Hab aber davon gelesen und ich meine, wundert mich jetzt nicht, dass du das schon so sagst, weil das französische Kino ja aus einem anderen Mal schon gezeigt hat, dass sie durchaus gerade auch audiovisuell eher so an den großen Look ranragen als vielleicht deutsche Produktion. Lass mich so formulieren.
Ja, ganz charmant. Formuliert, in der Tat. Auf jeden Fall gerne mal reingucken ab 30. Juli, also ab heute, je nachdem, ab wann ihr uns gerade zuhört, im Kino. Eure Wahl, wenn er denn irgendwo läuft, genau wie beim nächsten Kandidaten, ist es nämlich teilweise doch auch relativ schwer, die Filme dann doch zu finden, wie zum Beispiel auch The King of Staten Island. Ein neuer Film von Judd Apatow und ja, weiß ich nicht. Sagt das der Mehrheit was? Eigentlich schon so ein bisschen, oder? Also zuletzt in den Kinos gesehen mit Trainwreck, unter anderem mit Amy Schumer und Bill Hader. Und für mich einer der größten Filme, die so hängen geblieben sind von 2005, The 40-Year-Old Virgin mit Steve Carell. Und hier jetzt zurück, glaube ich, mit so einem kleineren, auch Coming-of-Age-Drama mit Pete Davidson in der Hauptrolle und Bill Burr spielt unter anderem auch mit.
Ja, ist ja auch so ein bisschen nicht wirklich ein Porträt von Pete Davidson oder hat auf jeden Fall autobiografische Züge, würde ich sagen, oder?
Wo hat es das?
Ja, definitiv. Also Pete Davidson sagt mir halt was ein bisschen durch Saturday Night Live, wo er ja aktuell ein festes Mitglied ist. Und im Trailer waren halt einfach so bestimmte Sachen, die ich von der Vergangenheit von Pete Davidson kannte, habe ich da einfach wiedergefunden.
Beispielsweise, ach so, von ihm, ich war jetzt gerade auf
Entschuldigung, nicht von Judd Apatow, sondern von Pete Davidson selber. Also, dass halt der Vater als Feuerwehrmann bei 9/11 tödlich verunglückt ist, wie die Familie halt damit klarkommt irgendwie oder auch nicht. Was dann passiert, wenn im Zweifel die Mutter vielleicht Jahre später mit einem neuen Mann aufkreuzt, ne? Und er lebt ja, glaube ich, auch auf Staten Island tatsächlich. Von daher ist da auf jeden Fall viel Persönliches von Pete Davidson auch mit eingeflossen. Und das macht es für mich als Saturday Night Live-Fan auf jeden Fall interessanter. Aber ich glaube auch hier ähnlich vielleicht, wie wir es gesagt haben, vorhin mit dem Bill und Ted-Sachen fällt nicht so in Europa auf fruchtbarem Boden. Könnte mir auch vorstellen, dass das ja auch vielleicht nicht jeden anspricht oder nicht jeder sagt, muss ich im Zweifel ins Kino rennen.
Ja, sieht nicht ganz so wie pubertärer Humor aus, was so der Apatow vorher gemacht hat. Also sieht ein bisschen gesetzter aus, wie du schon gesagt hast. Vielleicht auch so eher so dramatische Einschläge. Kriegt aber auch sehr gute Kritiken teilweise, was ich so gehört habe. Und schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste. Und für die, ich habe es zum Beispiel nicht herausgefunden, die irgendwo ein Kino haben, also gerade bei dir in Köln oder bei mir in Freiburg, ich habe jetzt keine Adressen gefunden, wo das Ding läuft, die sollten vielleicht mal bei Amazon vorbeischauen. Da kann man sich das Ding nämlich ab dem 30., also ab heute parallel ausleihen.
Ja, ist halt, wie du gesagt hast, ne, auch in der aktuellen Situation, die neuen Veröffentlichungen im Kino, entweder kommen sie nicht oder sie kommen später oder sie sind halt schwer zu finden, wenn sie denn da sind.
Ja, genau. Gut, dann ab morgen auch noch eine Streaming-Alternative und zwar die zweite Staffel zur Umbrella Academy. Endlich bei Netflix erhältlich. Und jetzt muss ich nochmal fragen, hattest du die erste Staffel gesehen eigentlich?
Yes.
Doch schon. Da war irgendwas mit animiertem Schimpansen. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Ah, okay.
Das ist hängen geblieben.
Das ist hängen geblieben, klar. Wenn es um Affen geht, da bin ich doch dabei.
Ich weiß, warum haben wir uns denn darüber unterhalten? Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass es von der Animationsqualität recht hochwertig war. Ne?
Ja, genau, exakt.
Ja. Ich freue mich drauf auf jeden Fall, weil massiver Cliffhanger, große Überraschung am Ende der ersten Staffel. macht die zweite Staffel auf jeden Fall interessant. Ich fand nur den einen Trailer, den ich bisher gesehen habe, den es gibt, der war so Hiss und Mit ein bisschen, was die insgesamt die Produktionsqualität betrifft. Also ich fand, da waren einiges oder zu viele Szenen dabei, wo ich unsicher bin, ob irgendwie weniger Geld da war oder ob das jetzt irgendwie einfach nur unglücklich geschnitten ist oder eine blöde Auswahl der Szenen, die bei mir jetzt nicht so ankommt. Und die Menge an so großen Effekthascherei-Sequenzen, gerade in dem Trailer zumindest, waren halt eher mau. Und ich weiß, dass es jetzt nicht, darum geht's nicht nur natürlich, aber ich hatte so rein vom Trailer her das Gefühl, das könnte ein bisschen günstiger produziert worden sein als vielleicht die erste Staffel habe Angst, dass da vielleicht einfach so insgesamt die Produktionsqualität ein bisschen runtergegangen ist. Oh, werde mich aber auf jeden Fall so schnell wie möglich dann vielleicht morgen schon davon überzeugen, ob dem so ist oder nicht.
Dann bitte gerne, ja. Ansonsten können auch alle wieder, die uns zuhören, ab quasi dann nächste Woche, jetzt muss ich erstmal knallhart nachrechnen, ins Kino gehen. Und zwar ab dem 6. August. Was gibt's da im Kino? Und da habe ich doch einen sehr interessanten Kandidaten gefunden, und zwar Gamgi aus Südkorea, also zu Deutsch übersetzt Pandemie. Das ist ein Film von 2013. Und lass mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es hat mit der aktuellen Situation zu tun, dass man diesen Film jetzt irgendwo aus dem südkoreanischen Verleih herausgeholt hat und jetzt in die deutschen Kinos bringt. Sieht sehr aufwendig
geprägt. Das ist der Erfolg von Parasite. Da sie gesagt haben, okay, da gibt es einen Streifen, der lief noch nicht in Kinoauswertung, auch wenn er schon bockalt ist, aber die koreanischen Filme gehen. Pandemie ist aktuell ein hottes Thema. Lass mal Kinoauswertung machen noch.
Wahnsinn. Ein Film von Sung-Soo Kim. Und was mich vor allem angemacht hat in dem Trailer oder sehr interessiert hat, es sieht wirklich sehr groß und aufwendig gemacht aus. Da hast unglaublich viele so Massenszenen, sehr hochwertig produziert, sehr große Sets. Das können sie irgendwie schon ganz gut, ne? Und wie wir immer schon gesagt haben, es lohnt sich, diese südkoreanischen Filme mal genau unter die Lupe zu nehmen. Gab schon einige Kritikpunkte, die ich über den Film gehört habe, aber wie gesagt, alleine die optische Aufmachung hat mich doch ein bisschen getriggert.
Fahre er fort.
Again. Dann lass uns noch kurz politisch werden mit Irresistible, unwiderstehlich, so der deutsche Titel. Ein Film von Jon Stewart und auch hier wieder Steve Carell dabei und an seiner Seite noch Rose Byrne.
Ich wiederhole mich gerne nochmal.
Ja, mach mal.
Special Interest, glaube ich, ganz klar für den primär den US-Markt gedacht, der Film. Geht halt um sozusagen die demokratischen und den republikanischen Wahlkampfhelfer, die so ein bisschen versuchen, an so einer kleinen Bürgermeisterwahl in so einer in so einem Wisconsin-Dorf, also so klassischen echten USA, sage ich mal, da versuchen so einen repräsentativen Krieg zu führen im Prinzip. Also Demokraten gegen Republikaner anhand von so einer kleinen Bürgermeisterwahl und fahren dann da mega dick auf für so ein paar hundert Wahlberechtigte letzten Endes. Ich glaube, Stellvertreterkrieg nennt man das so ein bisschen, ne? Was da geführt wird. Ja, klare Message, glaube ich, weiß nicht. Also prinzipiell würde ich sagen, nach den letzten 3-4 Jahren ist es tatsächlich auch für den Rest der Welt ein bisschen spannender geworden, dieses ganze Thema um den US-Wahlkampf. Ja. Könnte ich mir vorstellen, aus Gründen. Und weil ansonsten hätte ich halt gesagt, so amerikanischer Wahlkampf ist halt ganz klar für den auch als Kinofilm für den amerikanischen Markt gedacht. Und Jon Stewart zum Beispiel als Name, der hier, ich glaube, das zweite Mal Regie geführt hat, ist ja auch eher ein Begriff für Leute in den USA als im Zweifel für uns. So als ehemaliger, ich weiß gar nicht, was hat er gehostet? Late Show? Host, meine ich zumindest, ist er ja absoluter Kult geworden in den USA. Genau. Aber sah ganz unterhaltsam aus. Also Steve Carell, auch jetzt mit Space Force, sehr politisch aktiv.
The Daily Show, um es noch kurz einzuschmeißen.
The Daily Show, vielen Dank, ja. Prima, prima. Vielen Dank fürs Nachrecherchieren noch.
Bitte gerne.
Ja, also, ja, wird wahrscheinlich auch schwierig, den im Kino zu finden, aber ja.
Genau, Irresistible, unwiderstehlich, falls ihr dann doch nochmal euer Glück probieren wollt, ab dem 6. August dann in den deutschen Kinos, ganz offiziell laut Release-Kalender, wo ihr ihn findet, keine Ahnung. ja, und damit zu den Neuigkeiten, würde ich sagen, jetzt hier die richtig harten News.
Dann
fahr fort.
Nein, das wird kein Ding, kannst du vergessen.
Ach, schade, ich dachte,
das ist in dieser Folge das erste und letzte Mal, dass ich das mache. Nope.
Verdammt. Nope.
Nicht, wir wollen es ja nicht direkt abnutzen auch.
Ja, nope. Das stimmt allerdings. Mal gucken, ob sich der folgende Film vielleicht abnutzt oder die folgende Filmreihe. Ihr habt es so gewollt, wir freuen uns total. Letzte Folge noch drüber gesprochen im Update. The Kissing Booth. The Kissing Booth 2 kam jetzt bei Netflix raus am 24. Juli. Und da gab es jetzt phänomenale Nachrichten über alle Fans. Teil 3 kommt. Aber Teil 3 kommt nicht nur auf Netflix raus, sondern das Ding ist bereits abgedreht. Unter strengster Geheimhaltung direkt hier back-to-back mit dem zweiten Teil. Und der dritte Teil ist direkt jetzt für 2021 angesetzt. So, Alex, wie viel Zeit soll ich dir gönnen?
VR
um das zu zelebrieren? Gut, dann halt nicht. Wie ist es denn mit Ryan Reynolds und Netflix? Sagt ihr das eher zu?
Das wird schon wärmer, ja.
Wird schon wärmer, okay.
Was hast du da denn?
Also pass auf, Ryan Reynolds und Jean Levy, ja, Jean Levy bekannt durch Stranger Things und ein paar andere Sachen, gehen von Paramount zu Netflix und zwar mit einem Zeitreisefilm. Das catcht dich doch jetzt aber, oder
nicht? Ist ganz
nicht?
Spannend. Ja, na definitiv, das catcht mich auf so vielerlei Basis. Also zum einen haben Jean Levy und Ryan Reynolds ja Free Guy in der Pipeline. Das heißt,
der auch genau in der Pipeline irgendwo
unbestimmte rumliegt. Zeit verschoben, genau. So, jetzt ist hier der Punkt, das ist eigentlich so ein Paramount-Ding, das seit 2013, glaube ich, schon in der Mache ist. Also planerisch von Sean Levy.
Tom Cruise in der Rede,
genau,
oder?
Tom Cruise war da ganz ursprünglich mal geplant. Jetzt haben sich offensichtlich Sean Levy und Ryan Reynolds vielleicht bei den Dreharbeiten von Free Guy einander verliebt. Sean Levy mit Stranger Things hat und auch Ryan Reynolds natürlich haben ja auch so ein bisschen eine Liaison zu Netflix. Spätestens nach Six Underground und Stranger Things. Und logische Konsequenz, Netflix muss ja nicht alles immer neu machen. Die können auch im Zweifel einfach Geld in die Hand nehmen, wenn sie da das Potenzial sehen, dass da ein gutes Team am Start ist und haben die ganze Nummer zu Netflix halt geholt. Für einwurfbare Münze.
Auf jeden Fall, ja. Aber sonst weiß man, glaube ich, nicht viel. Es soll kommen, aber es gibt weder einen Titel, es gab einen Arbeitstitel, aber mittlerweile gibt es keinen mehr. Und wann das Ding kommen soll, beziehungsweise wann die Dreharbeiten überhaupt starten sollen, alles noch weiterhin offen.
Wird halt nahegelegt, dass es halt, also ist halt naheliegend, dass es mit Ryan Reynolds, so wie er aktuell sich präsentiert, halt ein bisschen auch in die lustige Richtung geht. Und die Free Guy-Sachen waren ja bisher immer schon ganz witzig und könnte mir vorstellen, dass es so eine, vielleicht nicht ganz so extreme, aber eine ähnliche Kerbe einschlägt.
Ja, das glaube ich auch. Gut möglich, gut möglich.
Klingt nicht so verkehrt auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Wo es dann auch neues Futter gibt, und da fasse ich direkt mal ein paar Sachen zusammen, sind neue Staffeln bereits laufender Serien. Teilweise gibt sie schon bei uns, teilweise gibt sie noch nicht bei uns. Und zwar, es sind zwei weitere Staffeln zu Solar Opposites eingekauft worden, also so ein bisschen dem geistigen Bruder, so ein bisschen von Rick und Morty. Es soll ein Prequel von The Witcher kommen, auch in Serienform bei Netflix. Und die dritte Staffel von The Boys wurde bereits bestätigt, bevor hier ab dem 4. September überhaupt erstmal die zweite Staffel bei Amazon anläuft. Deine Meinung dazu?
Also Solar Opposites habe ich tatsächlich noch keine Meinung, weil hatten wir, glaube ich, bisher auch noch gar keine Chance, das in irgendeiner Form bei uns zu sehen, leider.
Naja, und lief bei dann, Hulu an, also genau.
Genau, wird Rick und Morty, wenn überhaupt, eh immer den Vorrang bekommen von mir. Aber sah auf jeden Fall, die Trailer sahen auf jeden Fall recht unterhaltsam aus. Würde ich mir auf jeden Fall angucken und gut zu wissen, halt auch, dass zwei weitere Staffeln kommen und man halt auch guten Gewissens halt in die erste dann mal reingucken kann, sobald die dann verfügbar ist. Mhm. Witcher, Prequel-Serie, ich glaube 1200 Jahre vor der Handlung, die wir hier in der ersten Staffel von The Witcher quasi begutachten durften, wird also sehr wahrscheinlich auf ein separates Cast hinauslaufen, hat auch ein anderes kreatives Team hinter sich.
Mhm.
Aber ganz spannend, habe ich tatsächlich, hätte ich nicht mit gerechnet, aber zeigt halt auch so ein bisschen, dass Netflix da einfach committed ist, da ein Ding draus zu machen. Also ein Universum, ne?
Aber kam das jetzt für dich überraschend oder wolltest du das oder hättest du das jetzt gewollt aus deiner Perspektive?
Also erstmal möchte ich eine zweite Staffel, die mir zeigt, dass sie sich weiterentwickeln und Sachen lernen, ja, die vielleicht in der ersten Staffel noch nicht so gut waren, bevor sie direkt quasi hier all in gehen und direkt noch Prequels machen, wo ich mir denke, also so krass groß ist das Universum jetzt nach der ersten Staffel noch nicht. Zumindest für alle, die eben nur die Serie gesehen haben und nicht im Zweifel vielleicht die Spiele gespielt haben. Aber macht mal, dann habt ihr vielleicht sogar, seid ihr vielleicht sogar schneller als die Game of Thrones Serien, die sonst noch so in der Pipeline sind. Schauen wir mal.
Ja, ähnlich. Also ich war jetzt von der ersten ja auch so ein bisschen überfordert, beziehungsweise kam mit der Ausgestaltung und Inszenierung so nicht ganz klar, hat mich so mega gefallen. Und bevor jetzt die zweite nicht da ist und mir wirklich halt zeigt, dass es mich jetzt wirklich irgendwie catcht, fand ich die Prequel-Ankündigung jetzt für mich ein bisschen überraschend. Aber ich bin gespannt, hoffe einfach nur nicht, dass man da jetzt zu viel Fässer aufmacht parallel und dann irgendwie das alles nicht schön zusammenbekommt. Aber ja. Schauen wir mal.
Genau, so, das war mein Feedback zu The Witcher, mein Feedback zu The Boys. fühlte ich mich erinnert an, ich glaube, wir hatten das gleiche Szenario gefühlt mit The Boys, bevor die erste Staffel angelaufen ist, war schon klar, dass eine zweite Staffel kommt, was ich ganz mutig fand damals von Amazon. Mhm. Jetzt haben sie den Erfolg bekommen, erste Staffel mega eingeschlagen. Ich glaube, die Leute, wir gehören ja mit dazu, haben Bock, die zweite zu sehen. Und ich finde, das guckt sich immer noch ein bisschen schöner weg, wenn du weißt, dass die dritte auf jeden Fall kommt. Und wie auch immer die zweite endet, nicht im schlimmsten Fall einfach zu Ende ist dann damit. Und von daher Daumen hoch für dritte Staffel von Amazon. Läuft bei euch.
Und um jetzt nochmal den Salto rückwärts zu machen, quasi zu zeitreisenden Charakteren bei Streaming-Anbietern, glaube ich, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, würde ich jetzt mal behaupten, weil du kennst dich, glaube ich, einfach besser aus.
Ich habe es ja auch mit in den News gepackt. Ich wollte es auch hier einfach nur einmal kurz erwähnt haben, genau wie.
Na komm, dann erzähl es einfach selber. Erzähl es doch einfach selber.
In dem letzten Social Media News Post auch Werbung gemacht habe für den Invincible Comic, der ja auch zu Amazon geht. Den würde ich euch noch eher ans Herz legen als den Paper Girls Comic. Aber ja, Paper Girls, eine Comic-Adaption, kommt hier auch zu Amazon, genau wie Invincible. Paper Girls abgeschlossen in 30 Heften, also nicht ganz so das Riesenuniversum und wie gesagt auch abgeschlossen schon. Das heißt, was auch immer sie da als Serie draus machen, bin ich gespannt, über wie viele Staffeln sie das im Zweifel spannen oder ob es eine Limited Series ist. Sie ist auf jeden Fall geordert worden, nachdem schon, glaube ich, ein Jahr darüber gesprochen wurde, dass das passieren soll. Und hat so das Potenzial, das Beste aus Stranger Things und Dark, glaube ich, zu einem coolen neuen Sache zusammenzuführen. Und,
oh krass. Ich glaube, das Dings habe ich schon rausgehört, aber Dark auch, ja? Okay, okay.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Zielgruppe-Baustelle, die Amazon tatsächlich nicht so richtig im Portfolio hat und bedienen kann aktuell. Also da können sie, was diese Richtung betrifft, so die jungen Erwachsenen-Fantasy-Sachen, die vielleicht auch ein bisschen düsterer sind, da hat Amazon bis auf Carnival Row, glaube ich, und das ist halt schon, glaube ich, auch eher was anderes. Nichts, wo sie mit in Konkurrenz gehen können mit Netflix. Also von daher, wenn sie es nicht verbocken, hat auf jeden Fall Potenzial.
Und mit diesen Worten schließen wir den News-Bereich, glaube ich, für diese Folge ab. Oder?
Hast du noch was dazu zu finden? Fahre Erfurt.
Okay, ich habe die Pause nicht gelassen. Sorry, meine Schuld.
Und dann kommen wir zu den Trailern hier gerade.
Nee, leider nicht. Aber du kannst direkt gerne weiterreden, denn bei den Trailern fangen wir an mit einem ersten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von His Dark Materials und damit bleiben wir quasi bei Amazon. Ich muss sagen, ich habe mir den Trailer nicht angesehen, weil ich die erste Staffel noch nicht angeguckt habe. Von daher, wenn du was Spoilerfreies erzählen willst, dann bitte jetzt.
Ich kann insofern spoilerfrei erzählen, dass ich als erste Staffel geguckt habender
schöne Formulierung.
Der Trailer der zweiten Staffel, ich glaube, dir einfach nur wahllos unzusammenhängende, coole Bilder zeigt, die du ohne Kontext überhaupt gar nicht verstehst, was da überhaupt passiert. Von daher hätte ich gesagt, ist die Gefahr für dich. Weißt du natürlich vorher immer nicht so genau.
Naja, eben.
Gering. Aber also die erste Staffel hatte ihre Schwächen, aber gerade audiovisuell ist das ganz großes Tennis, was sie da machen. Und ich hatte das Gefühl, dass im Gegensatz zu Umbrella Academy zum Beispiel in dem Trailer für die zweite Staffel hier mindestens genauso viel Budget dahinter war, glaube ich. Vielleicht sogar mehr. Also dieser super stilisierte Look mit exquisiter Kamerafahrt, tollen Kostümen, wahnsinnig aufwendigen Special Effects, das ziehen die ja einfach weiter durch. Und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, das dann zu gucken, sobald es bei uns möglich ist. Was ja hier, weil es eine HBO-Serie ist, primär über Sky dann zu kriegen ist. Mal gucken, wie schnell.
Ja, Sky oder Amazon, aber auch da halt natürlich, ne, will man Scheine sehen. Also es ist jetzt nicht einfach mal irgendwo so vor Freezies, Zitat Alex, einfach so zu erhalten ist, ja.
Genau. Und ansonsten, ich glaube, es gibt noch kein konkretes Release-Datum außer Herbst.
Mhm.
Also gar nicht mehr jetzt so lange hin, ne?
Da hält sich auch generell Amazon zurzeit gut bedeckt. Ich glaube, da werden wir später nochmal, oder was heißt Amazon? Hier ist es ja in dem Fall HBO.
Hier wäre es HBO, aber ja.
Genau, aber generell halten sich die Streaming-Anbieter natürlich, wie wir bei den Releases schon gesagt haben, generell auch hier ein bisschen bedeckt zurzeit.
Fahr Erfurt.
Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Kommen wir zu dem, ich glaube, lass mich nochmal kurz drüber gucken, aber zum einzigen Filmtrailer heute hier bei uns im Sackerl. Und zwar Spree. Und da spielt Joe Keery mit, den wir alle kennen aus Stranger Things. Ne? Vor allem seine Frisur, weltberühmt geworden. Und er spielt hier eine albtraumhafte Mitfahrgelegenheit, der hier Mitfahrer durch die Gegend fährt und dann aber auch irgendwie medial daran interessiert ist, diese irgendwie ums Eck zu bringen. Das ist zumindest das, was ich grob aus dem Trailer so rausgezogen habe.
Ne? Ja, also er scheint irgendwie so eine Art Uber-Fahrer zu sein oder sowas in der Art, ne? Und hat sich dann immer so ganz besondere Sachen für die Fahrgäste ausgesucht, wie er die im Zweifel da unter Drogeneinfluss irgendwelchen abgefahrenen Todesplänen irgendwie aussetzt, ne? So ein bisschen. Aber sie haben das auf eine sehr unangenehme Art und Weise gefilmt, ne? Sehr realistisch, wenig cineastisch, mehr so, Found Footage nicht, aber schon so, wie das aussehen würde, wenn halt ein Verrückter überall in seinem Auto Dashcams und GoPros anbringt, um dann halt eben genau zu dokumentieren, was er da so treibt, ne? Und
genau.
Das machte das tatsächlich sehr, sehr unangenehm zu gucken. Und ich fand, er spielt das auch gut.
Das fand ich auch, Joe Keery.
Und das machte das, wie gesagt, also wenn nicht die anderen Schauspieler gewesen wären, sind auch tatsächlich, da haben wir es wieder, so ein paar Cast-Mitglieder von Saturday Night Live, die da auch wieder mitspielen in dem Film drin. Wenn du mir das nicht gezeigt hättest, relativ echt, also kommt sehr, sehr authentisch rüber.
Ja, ich wusste nicht, wo er bis jetzt immer so zu in der Lage ist, noch so zu spielen, aber da macht er doch ein ganz großes Spektrum auf zwischen, naja, ich sag mal so ein bisschen narzisstisch veranlagten Social Media Darsteller, der gleichzeitig versucht hat, irgendwie seine mörderischen Taten da zu streamen oder was auch immer, der Weltöffentlichkeit da zur Verfügung zu stellen. Fand ich sehr interessant. Ob der Film an sich das jetzt über, was weiß ich, 90 Minuten durchhält, weiß ich nicht. Aber
das
so
ist die Frage.
Der Ansatz sieht doch ganz interessant aus und sein Schauspiel vor allem, ja.
Ja, fand ich auch. Also seh ich genau wie du. Bin gespannt. Wobei, es gab ja auch diesen Searching-Film, der im Prinzip nur aus Rumklicken betrifft.
Ja, da hat es mich auch dran erinnert, so ein bisschen.
Und der hat für mich wunderbar funktioniert tatsächlich.
In deinen Top Ten damals?
Ja. Stehe ich auch nach wie vor zu, fand ich wirklich toll und so in die Richtung fühlte ich mich ja auch erinnert und da waren halt so ein paar Sachen dabei, wo ich mich immer wieder erinnern musste, okay, das ist jetzt halt so als real darstellend gedreht, weil einige Sachen wirken halt fast schon cheesy,
Ja, auf jeden Fall.
Aber da bin ich, muss ich halt gucken, ob man, wenn man sich wirklich darauf einlässt und wirklich damit spielt, dass es halt echt ist, es einfach dadurch so unangenehm wird. Auf jeden Fall ein mega verstörender Trailer, für mich zumindest, was ich halt relativ gut fand. Irgendwie. ja, vielleicht brauche ich einen Psychiater oder so, aber nee, also bin sehr gespannt. Aber keine Ahnung, wie wir da rankommen irgendwie, ne?
Ja, 14. August ist zumindest jetzt mal der US-Release anvisiert. Ich bezweifle fast, dass er in die deutschen Kinos kommen wird.
Ja, ich glaube nicht, dass es da Kinoauswertung gibt. Ich glaube, das ist so ein typischer Video-on-Demand-Titel. Ist halt wieder nur die Frage, wann
kriegen wir das mit oder nicht? Und ja, müssen wir mal schauen.
Das ist eher so ein Kandidat, wo du mir irgendwann erzählst, nachdem ich schon wieder vergessen habe, dass der Film existiert. Der ist übrigens seit 2 Monaten schon auf Amazon. Was?
Ja, genau.
So ein geiler.
300 Bewertungen. Naja, wir werden sehen. Wir versuchen, am Ball zu bleiben. Was auch sehr interessant aussieht, wie gesagt, jetzt geht es wieder weiter mit Serien, ist Lovecraft Country. Eine Serie, ebenfalls wieder von HBO, mitproduziert von Misha Green, J.J. Abrams und Jordan Peele. Also da kann man schon mal ordentlich hier die Namen droppen.
Produziert von J.J. Abrams, Jordan Peele. Die Macher von Us.
Richtig.
Okay.
Und Get Out. Und da geht es um einen Afroamerikaner wird gespielt von Jonathan Mayers. Den hat man gesehen in The Last Black Man in San Francisco zum Beispiel oder jetzt zuletzt in The Five Bloods auf Netflix. Und der macht sich auf die Suche nach seinem Vater und seiner eigenen Familiengeschichte und gerät dann irgendwo in die US-Südstaaten und er lebt doch da abgefahrenen Scheiß, um das mal so ein bisschen kurz zusammenfassen zu wollen.
Oder? Ich weiß nicht, wie vertraut du mit den Lovecraftschen Geschichten bist und Büchern.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal als Thema. Ne? Ich bin da eher so mittelversiert.
Diese ganze Cthulhu-Mythos letzten Endes, der ist ja hier so ein bisschen die treibende übernatürliche Kraft, nenne ich es mal. Die aber für mich dafür, dass die ganze Serie Lovecraft Country heißt, in dem Trailer zumindest maximal zu kurz kam, ehrlich zu sein. Also der Trailer verbringt gefühlt 90% der Zeit damit, die irgendwie gestörten Familienverhältnisse aufzugreifen und
das stimmt,
hat ganz klar auch, ich sag mal, den Rassismus im Fokus, der hier angeprangert wird. Was okay ist, aber für Lovecraft Country reichen mir nicht irgendwie 3 Frames aufwendig animiertes Monster. Am Ende,
by the
way,
ja,
gibt es Spoiler, aber es ist da.
Das verwirrt doch sehr.
Definitiv sah auch, wie gesagt, saugeil aus und es gibt noch ein paar andere auch verstörende Szenen, saugeil. Aber mir ist jetzt halt nicht so richtig klar nach dem Trailer, ist dann die Serie auch genauso? 90% irgendwie Sozialdrama und 10% ein bisschen übernatürliches Special Effects Spektakel oder wie ist die Balance? Also es ist für mich überhaupt nicht greifbar, wie die Serie als Serie dann entsprechend funktioniert. Aber klingt erstmal interessant. Und ja, dass Abrams und Jordan Peele mitproduziert haben, gut. Also J.J. Abrams hat sowieso überall seine Griffel mit drin, stimmt. Muss man ja sagen, als Produzent.
Es
und Jordan
halt
Peele
gut.
wird halt, ja, der, genau, und Jordan Peele ist ja mittlerweile auch gefühlt Hans Dampf in allen möglichen Gassen, ne? Als Produzent zumindest.
Ja.
Abwarten.
Nee, ich bin auch gespannt. Ja, auf jeden Fall sah auch selbst die sozialkritische Komponente oder alles prinzipiell im Trailer erstmal sehr hochwertig produziert aus. Sehr hochwertiger Look.
Typisch HBO halt, ne? Muss man sagen.
Ja, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass da kein irgendwie halber Mister noch rauskommt.
Fokus nicht hinhaut? Ist richtig, ja.
Ja.
Ja, hatten wir lange nicht, Ronny. Muss ich mal wieder, ja.
Ja, hau einfach raus, gerne das, ja. Ganz interessant noch ist das Release. Ab 16. August läuft es bei HBO und ab 17. August, also von der Nacht, glaube ich, von dem 16. auf den 17., wird es schon bei Sky hier in Deutschland freigeschaltet.
Also quasi fast simultan Release eigentlich, ne?
Simultan, ja. Also alle, die da ein Abo haben, können sich das dann zeitgleich ab dem 17. August spätestens angucken. Und da muss man mal gucken, ob das dann auch zeitnah, ähnlich wie die anderen Serien, die von HBO kommen, dann auch bei Amazon oder so landet.
Ja, also prinzipiell finde ich den Ansatz, dass wirklich dann es auch quasi fast zeitgleich veröffentlicht wird auf den, ich sag mal, alternativen Auswertungswegen, die HBO so haben, in Deutschland halt zum Beispiel Sky oder Europa generell, dass das halt vielleicht ein Ding wird. Also siehe hier His Dark Materials, die zweite Staffel, genau. Goldene Kompass, dass sie das da genauso lösen, das fände ich natürlich ganz schön, um da irgendwie, dass wir ja nicht so ab vom Schuss sind als Europäer.
Ja,
von dem guten Zeug.
Von dem guten Zeug. Wir wissen ja,
Papa braucht seinen Stoff.
Wir wissen ja immerhin, zumindest auch von anderen Serien, die noch kommen, dann direkt bei uns in Deutschland auf Amazon Prime. Aber wir wissen nicht genau, wann. Und eine dieser Serien ist zum Beispiel Utopia. Und da taucht zum Beispiel wieder John Cusack aus der Versenkung auf. Unter anderem
da haben wir ihn jetzt endlich.
Da haben wir ihn endlich. Unter anderem spielt auch noch Ryan Wilson mit. Den kennen wir ja zum Beispiel aus The Office oder aus so kleinen Indie-Perlen wie Super. Genau, und ist eine neue Serie, soll bei Prime 2020 erscheinen, ist aber nicht klar wann, es war irgendwie so neblig formuliert, Herbst irgendwann, bla. Und jetzt in diesem Comic-Kontext kam auch der erste Trailer raus.
So,
und
dann
ich bin mir noch nicht ganz sicher, um was es geht.
Genau, wollte ich gerade sagen, also der Trailer geht, glaube ich, eine Minute.
Ja.
Ist wild zusammengeschnitten und für mich zumindest vom Trailer her überhaupt gar nicht klar, worum es geht. So, jetzt muss man sagen, dieses ganze Utopia-Ding, das ist ja so ein bisschen geschichtsträchtig belastet, ne? Weil es gibt ja schon zum Beispiel eine Serie.
Ja, die habe ich aber nicht gesehen.
Ich auch nicht. Eine britische Serie, glaube ich sogar, ne?
Ja, genau.
Und der zugrunde liegt ja was, eine Graphic Novel, glaube ich.
Ja.
Ich als Graphic Novel-Experte bin selber raus, was jetzt hier wirklich.
Mega solide und sicher gerade alles, erzähl weiter.
Und also wie gesagt, das heißt, da gibt's es gibt auf jeden Fall Fußstapfen, in die getreten wird in irgendeiner Form. Ne? Und jetzt wurde schon relativ klar gemacht, auch im Rahmen von diesem Comic-Con-Panel, dass sie auf jeden Fall Dinge anders machen wollen. Was, glaube ich, der richtigere Ansatz ist, um sich einfach abzuheben, was Eigenes zu werden. Für mich ist jetzt nur schwer zu sagen, tatsächlich, worum geht's, brauche ich das, nach diesem 60 Sekunden Material, das sie uns gezeigt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nicht so ewig warten müssen, bis man vielleicht mal einen richtigen Trailer bekommt, wenn die Veröffentlichung noch 2020 passieren soll. Aber, ich weiß nicht, wie du das siehst, selbst wenn noch ein richtiger Trailer kommt, der vielleicht uns auch ein bisschen mehr Futter gibt, ist es dann halt im schlimmsten Fall ein Trailer, der wieder von Amazon kommt. Und ich weiß nicht, ob der mir dann gefallen tut, speziell. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da hatte ja Amazon die letzten Male immer so ein bisschen Nachholbedarf noch, mich über einen Trailer zu überzeugen, dass ich diese Serie sehen muss.
Ja, ähnlich, du hattest es vorhin erwähnt, bei Carnival Row waren wir ja auch so ein bisschen abgeturnt, vor allem weil auch so konfuse Teaser zuerst kamen. Und dann am Ende habe ich es ein bisschen bereut, weil ich es zu spät gesehen habe, aber ich habe es dann trotzdem noch geguckt und war doch sehr überzeugt dann von dieser Serie und freue mich auf die zweite Staffel.
Ja, und genau, ich meine, bei The Boys ist ja auch gut, deswegen, ich will auch gar nicht die Qualität der Serie selber
genau.
Ne, in Frage stellen, aber ich muss ja irgendwie entscheiden, möchte ich mir das angucken oder nicht. Die 60 Sekunden haben mir nicht gereicht und ich hoffe, dass drei Minuten im Zweifel oder so oder ein 2-Minuten-Trailer mir ein bisschen ein besseres Bild geben und dann hängt es aber natürlich davon ab, ist der halt gut geschnitten oder nicht. So ein bisschen auch.
Ja,
John Cusack reicht nicht.
Ja, John Cusack, mein Gott, ich weiß nicht, was war dann so das letzte Große? 2012 oder Hot Tub? Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine? Ich habe keine Ahnung.
Nee, ich glaube, der chinesische Streifen 2015. Ganz
er haut
klar,
ja auch
mit
noch jedes
Jackie
Jahr.
Chan.
Er haut ja auch jedes Jahr noch ein, zwei Filme raus, aber da war, glaube ich, in der letzten Zeit nur noch so billiger Actionschrott dabei und es tut immer weh, dann diese Schauspieler dann halt, mit denen
das
man teilweise
so ein bisschen
aufgewachsen
dieses,
ist.
Das
in so
Bruce Willis-Syndrom, ja, und das Nicolas Cage-Syndrom.
Furchtbar, ja. Ich meine, hier Crosspoint Black, ne, von 97, der hat mich schon so halb geprägt. Oder natürlich Teen Lover, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Aber das ist ja fast schon wieder eine andere Generation.
Oder?
Ja, High Fidelity stimmt, ja, klar.
Und war es nicht auch Identität? Das war so meine
pubertäre
Hochzeit.
Ja, der ist nicht ganz hängen geblieben bei mir, ehrlich gesagt. Aber ja, stimmt.
Fahr er fort.
Ich sagte doch, das wird ein Ding, zumindest für diese Sendung. Wir kommen zum Abschluss unserer Trailer-Revue und zwar geht's um Truth Seekers. Da hatten wir in irgendeiner News-Folge mal drüber gesprochen, dass das kommt, eine neue Serie von und mit Simon Pegg und Nick Frost. Da gab's letztens die ersten First-Look-Images, also die ersten Eindrücke von der Serie und jetzt auch im Comic-Con-Rahmen den ersten Teaser-Trailer. Und Ja, Simon Pegg, Nick Frost, es geht hier um paranormale Aktivitäten und vor allem Nick Frost spielt hier ja eher so einen, weiß ich nicht, mittelerfolgreichen Geisterjäger, der hier mit Videokamera bewaffnet auf die Jagd nach dem Übernatürlichen auf der Jagd ist, genau.
Ja, also für mich war ja das Lockmittel ganz klar, Simon Pegg und Nick Frost wieder zusammen. Also A, wieder zusammen mal in irgendwas zu sehen und dann ja, auch noch vielleicht so ein bisschen Horror-Klamauk, so in Richtung Shaun of the Dead vielleicht, ne? Also vom nicht vom Inhalt her, aber so vom Style. Und da sind wir ja beim Thema Cornetto-Trilogie letzten Endes.
Habe ich auch so ein bisschen die Vibes gehabt. Vibes.
Genau, und um jetzt hier die Cornetto-Trilogie rund zu machen, ne, Hot Fuzz haben sie ja noch zusammen gespielt. Das ist ja jetzt, für mich war jetzt im Trailer nicht ganz klar, also nach dem Trailer würde ich sagen, Nick Frost, ganz klar die Hauptrolle, Protagonist der Serie, Simon Pegg, vielleicht so als mal kurze kleine Nebenrolle. Sah jetzt für mich nicht danach aus, als wäre so eine große Figur. Und dann bricht für mich dieses Kartenhaus, dass die beiden wieder zusammen sind und halt diese Synergien sich ergeben, dass die beiden einfach mega Party sind zusammen, bricht dann da wieder direkt ein bisschen zusammen. Vielleicht war auch hier der Trailer unglücklich geschnitten, würde mich nicht wundern, ist ja eine Amazon-Serie, aber sah auf jeden Fall ganz, ganz lustig aus, wobei halt für mich auch hier spannend wird und da sind wir, ja, zieht sich so ein bisschen durch die Sendung hier wie ein roter Faden, für mich wieder nicht ganz klar, wie ist es denn gewichtet? Ist es mehr klamaukig oder mehr Horror? Weil die richtig dicken Lacher waren im Trailer nicht drin. Ja. Aber es wirkte schon so ein bisschen tölpelhaft. Wir sind hier Amateure und benehmen uns aber, als wären wir Profis. Und dabei ist es halt, sind sie es halt nicht wirklich. Und ich bin unschlüssig, um ehrlich zu sein. Also ich hatte gehofft, dass das jetzt hier so der heilige Gral ist. Simon Pegg, Nick Frost wieder zusammen, vereint vor der Kamera. Und dann kommt erst der Trailer und es war so ein, ja, okay, ja, okay.
Ja, muss ich leider auch sagen. Also ich fand aber so, glaube ich, wenn man versucht, so zwischen den Zeilen zu lesen, so diese Vibes, die man eben hat von der Cornetto-Trilogie, auch wenn Edgar Wright jetzt hier zum Beispiel nicht dabei ist, finde ich doch, spürt man schon so durch. Auch der Look sieht sehr hochwertig gemacht aus.
Stimmt.
Reiht sich da, glaube ich, nahtlos an. Und ich hatte, wie gesagt, so Vibes vor allem von The World's End. Also ich glaube, da geht es erstmal um ein gesetztes Thema, was sich aber, glaube ich, nach hinten raus aufbauschen wird zu einem größeren Ganzen. Aber ja, wie du auch gesagt hast, dass jetzt Simon Pegg und Nick Frost so als, ich sag mal so, als Buddies zusammenspielen, das hat man natürlich jetzt hier gar nicht im Trailer gesehen. Und das könnte natürlich was sein, was vielleicht, vielleicht weniger gut funktioniert, weil ich dann einfach auch nicht weiß, haben sie es getrennt gedreht? Sind sie denn überhaupt in Szenen zusammen? Verschweigt der Trailer hier einfach noch so die Highlights?
Also das wäre natürlich das Genialste, ne? Wenn die also wirklich eigentlich jede Folge schön zusammen spielen und das jetzt im Trailer einfach noch nicht zu sehen war. Ansonsten, die Szenen sehen schon danach aus, als wären die im schlimmsten Fall gar nicht gemeinsam vor der Kamera, vor der Linse gewesen. Und dann geht natürlich dieses coole Buddy-Duo-Flair, was halt die Cornetto-Trilogie hatte, komplett über Bord. Und dann wird sich auch so ein bisschen, glaube ich, herausstellen, wie wichtig dann da Edgar Wright auch als Schreiber und Regisseur wirklich ist, um quasi dieses Duo da wirklich so zum Leben zu erwecken, dass es diesen Kultstatus erreichen kann.
Ja.
Also wird spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall natürlich angucken und auch hier wieder, ne, vielleicht gibt es ja auch einen längeren Trailer, der uns ein bisschen besseres Bild gibt.
Ja, oder wie gesagt, wie wir vermuten, vielleicht doch eher nicht so die Kunst einfach bei Amazon verankert, da wirklich richtig gute Trailer rauszuhauen. Aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch geben als großer Fan der Cornetto-Trilogie und allem, was von Simon Pegg und Nick Frost sonst so gekommen ist über die Jahre.
100%. Ich bin mir auch sicher, dass wenn es einen vollwertigen Trailer gibt, wir bestimmt nochmal eine Update-Folge drüber sprechen.
Auf jeden Fall, denke ich. Kann ich mir gut vorstellen. Gute, dann wären wir, glaube ich, auch hier durch bei den Trailern, oder? Hast du noch was du reinschieben willst?
Nö, ich habe erstmal nichts weiter, das ich nachschieben müsste, aber ist natürlich abschließend so ein bisschen ein trauriges Auge, dass mit dieser Folge die Comic-Con 2020 zu Ende geht. Keine großen Marvel-Ankündigungen, keine, weiß ich nicht, DC-Universum reißt das Ruder rum Ankündigungen, außer dass es im Comic-Con-Panel Material gab von einem Henry Cavill mit schwarzen Kostüm. Ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, ne?
Na, und wie gesagt, der Snyder Cut hat doch Raum eingenommen, oder nicht?
Ja, da in dem Rahmen wurde ja das schwarze Kostüm gezeigt, aber
also,
es ist halt einfach, weißt du, letztes Jahr, erinnere ich mich, haben wir noch irgendwie Kontakt miteinander gehabt und gesagt, oh, wir müssen alles umschmeißen hier, die ganze Planung, wir müssen hier unbedingt drüber sprechen, so viel Zeug bei Comic-Con angekündigt,
ja,
wird
stimmt.
Wahrscheinlich eine extra Folge und dieses Mal ist es so ein, ja, damit kriegen wir so eine Update-Folge gemacht, aber ist jetzt nicht, weiß ich nicht, also da wäre so viel abgefahrenes Potenzial auch gefühlt da gewesen, also es gab ja im Vorfeld zum Beispiel, nicht unbedingt von der Comic-Con, aber es gab ja das Hannibal-Reunion-Ding, ne, wo eine vierte Staffel hätte angekündigt werden können. Dann hatten wir ja jetzt hier ein, was war es denn? Es gab so ein 15-jähriges Jubiläum von Konstantin im Rahmen der Comic-Con, wo sie das Ganze, diese Cast und Crew da hatten, also inklusive Keanu Reeves, Rachel Weisz, wo ich mir dachte, oh, kündigen sie vielleicht doch noch diesen zweiten Teil an, der immer mal wieder hin und wieder gemunkelt wurde. Na, nix, Weltbewegendes passiert im Rahmen dieser Comic-Con. Ja. Gab ein paar nette Ankündigungen, ein paar nette Verlängerungen, ein paar nette Trailer zu neuen Serien, aber jetzt die ganz großen, die ganz dicken Dinger, Zitat Ende, gezeichnet Ronny, sind halt ausgeblieben.
Na, sie haben das ja, glaube ich, auch relativ schnell aus dem Ärmel geschüttelt, diese Online-Comic-Con. Aber man hat auch gesehen, gerade so diese ganzen Klicks, ne, auf den YouTube-Videos und den ganzen Streaming-Sachen, die sind schon relativ mau ausgefallen. Ich habe aber so auch ganz viel im Web gelesen, dass auch so Fans von der Comic-Con, jetzt nicht die Hardcore-Fans, aber ganz viele einfach gar nichts davon gewusst haben. Das ist einfach von der Promotion an ganz vielen Leuten, glaube ich, vorbeigegangen, das Thema.
Ja, das ist natürlich für uns jetzt schwer zu beurteilen. Wir stecken ja da so relativ...
sind ein bisschen ab vom Schuss auf jeden Fall.
Na, wir stecken ja ziemlich tief drin da in diesem ganzen Schlamassel, in dieser sozialen Medienbubble rund um Film, Fernsehen und News in diese Richtung. Von daher ging es eigentlich an uns kaum vorbei. Kann also schwer für andere sprechen, wie gut das lief oder nicht, aber ja. So, gehen wir mal davon aus, dass das nicht das neue Format wird, sondern eine einmalige Ersatzveranstaltung und nächstes Jahr alles wieder wie immer.
Mich würde interessieren, vielleicht ist ja von unseren Zuhörern jemand irgendwie bei irgendeinem Panel online dabei gewesen, denn die wir vielleicht die letzten Jahre ja schon mit unseren Comic-Con-Specials angefixt haben, waren vielleicht total im Bilde und waren da irgendwo dabei. Das würde mich ganz interessieren und zwar meldet euch doch einfach bei uns. Schreibt uns, geht mit uns in
einen Brief.
Einen Brief gerne oder auch digital via Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns.
NSRT Podcast.
Unter dem Hashtag
NSRT Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder merken, sofern er nicht gerade eingeschlafen ist. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch mit unserer Update-Folge 35, Alex. 35.
Nicht schlecht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du dich gerade alt genannt hast, aber ja, ist mal eine Hausnummer auf jeden Fall.
Ist mal eine Hausnummer. Deshalb würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall.
Mit einer Folge vielleicht, aber was ganz Neues.
Gucken, was wir hier auswürfeln, ne, im stillen Kämmerchen. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Auch von mir vielen Dank an dich, vielen Dank an die Zuhörer da draußen und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ne?
Bis dahin.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.